Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Shanley Anwar.
Hallo, schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, um zuzuhören. Und das ist gerade hier sehr wichtig. Also super provokant und auch bewusst binär formuliert. Ploppt ja so in den letzten Wochen immer wieder diese Frage auf. Sind Männer das Problem? Im Kontext, wenn es um Gewalt gegen Frauen geht. Denn ja, Frauen werden erniedrigt, unterdrückt, vergewaltigt, ermordet, überwiegend von Männern. Allein diese Zahl, fast jeden dritten Tag stirbt eine Frau in Deutschland, getötet von ihrem Partner oder Ex-Partner. Und wir sprechen darüber ja in einer Stunde Liebe immer wieder. Ich will jetzt nochmal diese aktuelle Debatte aufgreifen. Mit einer Feministin, die zwei Söhne erzieht und einem Mann, der sich mit Männlichkeit oder Männlichkeiten besser und Rollenbildern kritisch auseinandersetzt. Also bevor Journalistin Sheila Bejat und Autor Fikri Anil Altintash sich ausführlich mit mir darüber austauschen, hören wir erst ein solidarisches Statement aus der sonst doch oft noch sehr misogynen Welt des Rap.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Ey, aber dass wir uns jetzt nicht falsch verstehen. Misogyn sein, also das Verachten von Frauen, das zieht sich ja wirklich auf verschiedene Weise, manchmal auch sehr unterschwellig durch alle Gesellschaftsbereiche. Politik, Sport, Medien und so weiter und so fort. Und jetzt in der Rap-Welt gibt es ja gerade einen besonderen Appell in der Deutsch-Rap-Welt. Kölner Rapper El Guni, der meldet sich mit einem Post auf Instagram auf seinem Profil zu aktuellen Schlagzeilen, zu Gewalt gegen Frauen. Also Femizide, aber auch dieser große Vergewaltigungsprozess in Frankreich gerade um Gisèle Pelicot, die ja jahrelang von ihrem Ehemann betäubt wurde und zu Vergewaltigungen angeboten worden ist. El Guni, der richtet sich bewusst eben in seinem Post an Männer. Sie sollten sich deutlicher gegen sexualisierte Gewalt irgendwie positionieren, aber eben auch gegen Sexismus, der schon mit Worten anfangen kann. Und aus dem Eine-Stunde-Liebe-Team hat Anna Kravchikova mit El Guni gesprochen, ihn gefragt, wieso ist ihm das eigentlich so wichtig, in seinem Insta-Post vor allem Männer anzusprechen?
Immer wenn ich was zu dem Thema poste, egal ob jetzt privat oder auf meinem Künstler-Account, dann sehe ich, dass eigentlich hauptsächlich Frauen darauf reagieren, obwohl mir zu einem Großteil Männer folgen, also das ist wirklich 70, 30, 80, 20 so um den Dreh, und trotzdem reagieren mehr Frauen auf diese Themen, woraus ich schlussfolgere, dass sich Männer davon gar nicht angesprochen fühlen. Deswegen habe ich versucht, den Post möglichst explizit an Männer zu richten, damit es halt diesmal kein Missverständnis gibt, dass Männer denken, okay, das geht mich nichts an. Gerade in letzter Zeit habe ich es öfter gesehen, dass sich Frauen auch darüber beschwert haben, dass wenn sie was zu den Themen posten, hauptsächlich Kommentare und Likes und was weiß ich, was von weiblichen Personen kommen. Was ich mir auch damit erkläre, dass es zusätzlich noch so ist, wie ich auch im Post geschrieben habe, dass Männer hauptsächlich auf Männer hören. Also, dass sie sich von Frauen schon generell weniger angesprochen fühlen. Deswegen habe ich versucht, ganz klar zu machen, alle Männer sind angesprochen mit meinem Post. Und vielleicht bringt es ja was, dass ich es als Mann sage, damit Männer endlich zuhören.
Also nochmal kurz zu El Guni. Vor genau 10 Jahren hat er ja den Track Million Euro rausgebracht, ist damit bekannt geworden, auch mit diesem Video, wie er sehr ironisch mit Geldscheinen wedelt und sie verbrennt, so. Und die nächste Frage an ihn, die war, was würdest du dir eigentlich im aktuellen Diskurs in Bezug auf Gewalt gegen Frauen wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass sich mehr Männer am Diskurs beteiligen, mehr Männer laut sind, aktiv von sich aus was zu dem Thema sagen, dass Männer Frauen das Signal geben, dass sie da sind, dass sie zuhören. In welcher Form auch immer, wenn man jetzt das auf online bezieht, wie ich es auch jetzt in dem Post gemacht habe, dass man signalisiert, hey, wir sind da, indem man jetzt zum Beispiel kommentiert, liked, indem man einfach unterstützt, supportet. Weil es ist einfach anstrengend, immer ins Nichts zu reden. Also wenn man jetzt was postet zu dem Thema und es kommt keine Reaktion von Männern, das ist einfach frustrierend. Also man spricht Männer an, aber Männer sagen gar nichts dazu. Und das sollte so nicht sein. Ich finde, der Diskurs geht uns alle was an. Und vor allen Dingen auch Männer. Eigentlich sollte es so sein, dass mehr Männer was dazu sagen, weil die Täter sind meistens oder fast immer männlich. Deswegen ist es ja wohl hauptsächlich ein männliches Problem.
an dieser Stelle, wir wachsen ja alle in einer patriarchalen Gesellschaft auf, ist klar, die Rollenbilder, die prägen uns alle. So Klischees wie ein Mann muss hart und stark sein und eine Frau liebevoll und aufopfernd, so. Das verinnerlichen wir von Kind an, egal ob es in unserer eigenen Familie vielleicht anders aussieht, weil mediale Bilder davon ja immer noch sehr bestimmt sind. Aber man kann natürlich dazulernen, darum geht's ja hier in einer Stunde lieber auch immer wieder. Und man kann auch die eigene Meinung hinterfragen. So sieht es auch Elguni.
Wenn ich jetzt von mir selber ausgehe, dann sehe ich an vielen Punkten, okay, hier und hier verhalte ich mich sexistisch oder habe mich sexistisch verhalten in Form von Sprache, in Form von Verhalten Frauen gegenüber. Dann finde ich es wichtig, darüber zu reflektieren und dafür zu sorgen, dass man sich nicht mehr so verhält. Und das ist ein laufender Prozess. Man kann nicht einfach einen Schalter umlegen und dann hat man seinen internalisierten Sexismus besiegt, sondern es ist so ein ständiges drauf achten einfach. Und wenn man immer weiter drauf achtet, dann merkt man, okay, in der und der Situation habe ich mich falsch verhalten, in der und der Situation habe ich mich angegriffen gefühlt in meiner Männlichkeit und habe dann so und so reagiert. Und dann kann man immer noch merken, okay, ich will das nicht mehr so und ich möchte es anders machen.
Und zum Schluss noch die Frage, wie reflektierst du denn dein eigenes Verhalten in Bezug auf feministische Debatten?
Wenn ich jetzt auf meine Vergangenheit gucke, es gab Situationen, in denen ich mich angegriffen gefühlt habe von feministischen Themen. Wenn eine Frau jetzt etwas gesagt hat, in Bezug auf die Musikindustrie zum Beispiel. Ein Beispiel wäre Frauenquote auf Festivals. Ich kann mich noch erinnern, es hat eine Frau was dazu gepostet und ich habe mich selber dann angegriffen gefühlt. Einfach nur, weil ich dachte, hey, okay, jetzt kritisiert die Männer. Und dann habe ich dagegen argumentiert und dann auch diese Frau dann mit meiner dummen Meinung, die überhaupt gar keine Wissensgrundlage hatte, genervt. Und es gibt einfach viele Situationen, in denen man sich anders verhalten kann, in denen man einfach kein Arschloch ist, in denen man auch hinhört, wenn man was mitbekommt, in denen man Freunde anspricht, hey, sag doch bitte dieses Wort nicht oder was ist das jetzt gerade für eine Aussage von dir? Das geht nicht klar. Und ich denke, wenn jeder in seinem Kreis guckt, wo die kleinen Sexismen versteckt sind und die outcallt, dann wird es kollektiv immer ein bisschen besser. Weil es ist halt ein laufender Prozess. Und wir sind noch relativ weit am Anfang. Jetzt geht es darum, einfach loszulegen.
Rapper Elguni. Loslegen ist ein gutes Stichwort. Wir gehen jetzt in den Austausch. Sie ist Feministin, die zwei Söhne erzieht und über die Herausforderung ein Buch geschrieben hat. Er setzt sich mit den Vorstellungen von Männlichkeit kritisch auseinander und reflektiert das unter anderem auch anhand seiner eigenen Biografie, auch in Buchform. Journalistin Sheila Bejad und Autor Fikri Anil Altintash sind jetzt zugeschaltet. Männer sollten sich mehr beteiligen an Debatten um Sexismus, um sexualisierte Gewalt. Das ist das, was wir gerade gehört haben. Wie seht ihr beide diesen Punkt? Sheila, vielleicht du zuerst.
Ja, also erst einmal bin ich total dankbar, dass es diese Debatte jetzt in dieser Form so gibt, auch in dieser Deutlichkeit und auch, dass sich die Frage natürlich gestellt wird, was ist denn jetzt mit den Männern? Weil diese Beobachtung, die wir ja gehört haben, dass es immer dann die Frauen sind, die, wenn es um Gewalt gegen Frauen von Männern geht, dass es immer die Frauen sind, die dieses Thema auf den Tisch bringen oder dann eben auch reagieren und dankbar sind, wenn sich endlich mal ein Mann dazu äußert. Das ist natürlich eine ganz wichtige Erkenntnis, dass es da einen Handlungsbedarf gibt. Und ich glaube, es zeigt aber natürlich, wie wenig weit wir gekommen sind, weil es geht ja nicht nur um die Männer, die gewalttätig werden gegenüber Frauen, sondern es geht natürlich um die Männer, die das tolerieren, die nicht dagegen aufstehen, die nichts dagegen sagen. Und ich glaube, wir sind tatsächlich bei diesem Thema dann wirklich erst weitergekommen, wenn Männer da tatsächlich in diese Verantwortung gehen. Denn wenn wir davon ausgehen, dass eben jede zweite Frau in Europa eine Gewalterfahrung durch einen Mann in ihrem Leben hat, wir wissen ja, dass es da eben auch noch ganz andere Zahlen gibt, wenn es jetzt wirklich um häusliche Gewalt oder sowas geht, dass es Frauen gibt, die so unendlicher Gewalt zum Teil ausgesetzt sind, dann müssen wir halt davon ausgehen, dass wir viele solcher Frauen in unserem Umfeld haben, aber eben auch viele Männer, die gewalttätig gegen Frauen sind. Und diese Erkenntnis, glaube ich, die muss sich bei Männern festsetzen.
Und Fikri Anil, du machst das ja auch schon länger, diesen Diskurs führen, hältst Vorträge, machst Workshops über eben Männlichkeit, kritische Männlichkeit, toxische Männlichkeit. auch die ganze Diskussion um sogenannte kritische Männlichkeit hat ja schon Ende der 1960er Jahre begonnen. Also reden wir irgendwie immer nur wieder in Wellen darüber. Wie ist deine Beobachtung?
Also grundsätzlich, glaube ich, will ich erstmal Sheila total zustimmen. Ich glaube schon, dass die Debatte, die wir jetzt führen, noch eine ganz andere Dimension hat. Das zeigt sich nicht nur dadurch, dass wir seit den 60ern eben auch sowas wie MeToo oder auch Hashtag Aufschrei hatten, dass auch die Dimension von sexualisierter Gewalt auch in seiner Komplexität auch nochmal deutlich gemacht hat. Meine eigene Erfahrung ist, also um diese Frage vielleicht erstmal kurz zu beantworten, es gibt natürlich Männer, die sich äußern. Es gibt Männer, die in der geschlechterreflektierten Männerarbeit oder auch Jugendarbeit tätig sind. Es gibt auch Akteure in der Gleichstellungspolitik, die diese Dinge auch auf dem Schirm haben. Ich glaube, das ist insofern auch wichtig, weil dann immer der Eindruck entsteht, alle Männer seien total ignorant, was das Thema angeht. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich glaube aber schon, und da bin ich auf jeden Fall auch bei Sheila, wir müssen uns gar nicht, wir dürfen nicht vergessen, dass in Deutschland ein Drittel der Männer ein geschlossen antifeministisches und sexistisches Weltbild haben. Das heißt, diese Forderung nach, warum, wo sind die Männer, die sich nicht daran beteiligen, die können wir gar nicht einlösen, weil viele Männer grundsätzlich feministische Forderungen, zum Beispiel nach Sensibilisierung für Femizide oder sowas, gar nicht annehmen. Das heißt, es gibt viele Männer, die auch das Gefühl haben, von diesen feministischen Debatten noch nicht ausreichend abgeholt zu sein. Ich glaube aber, es liegt natürlich auch vor allem dadurch, dass wenn wir über Femizide sprechen und gerade Männer sich dazu äußern, und wie das auch zum Beispiel bei Guni der Fall war, würde es ja bedeuten, sich mit eigener Betroffenheit, mit eigener Täterschaft und auch einer Verhaltensveränderung auseinanderzusetzen, auch bewusst zu werden. Und das wollen natürlich nicht viele, einfach weil sie Angst haben, dadurch Privilegien zu verlieren, eigene Vormachtstellungen zu verlieren, eigene Sicherheiten und Selbstverständlichkeiten zu verlieren. Das heißt, ich glaube schon aus meiner persönlichen Erfahrung, was es natürlich braucht und was auch immer hilft, einen lebensweltnahen Zugang, weil natürlich auch, und das sage ich nicht entschuldigend, sondern im Gegenteil, weil ich selber natürlich das merke, dass wir diese Debatten um Männern feministische Antworten zu geben, die müssen wir anders führen, damit dann auch viele Männer sich auch mehr trauen, in diesen feministischen Debatten auch ihren Platz zu finden, den sie unbedingt brauchen.
Spannend ist ja, Sheila, dass du in dem Buch Söhne großziehen als Feministin deine eigene Rolle eben reflektierst als Mutter von zwei Söhnen. Und es geht ja vielleicht auch darum, eben bei jungen Männern, bei Jugendlichen, bei Jungs ein Bewusstsein zu schaffen, ohne dann aber in so eine Schuldzuweisung zu gehen. Und du sprichst ja auch von diesem kollektiven Trauma mit männlicher Dominanz, das in uns allen sitzt. Also wie schaffe ich das, das anzusprechen, auch schon in der Erziehung, ohne da irgendwie Fronten aufzumachen, ja?
Ja, genau. Also es ist, sind wirklich diese zwei Pole, zwischen denen ich gemerkt habe, ich mich natürlich dann bewege. Das eine war wirklich so dieses, oh mein Gott, ein Mann, das muss jetzt aber wirklich mal ein guter Mann werden. Also wirklich so dieses Projekt ausgehend von, das ist eigentlich sozusagen die Werkseinstellung bei einem männlichen Baby, ist erstmal Gewalttäter, ist erst einmal im Grunde, dem muss man wirklich jetzt das beibringen, wie das geht. Und jetzt ist das eben als Mutter dann mein Projekt, diesen guten Mann heranzuziehen. Und das speist sich natürlich aus diesen kollektiven Erfahrungen. Zum Beispiel auch, wenn wir natürlich Gewalt oder körperlicher Kraftausübung von Männern begegnen, also zum Beispiel ich bei meinen Söhnen, merke ich, da ist in mir eine Erinnerung an eine männliche Gewalt, die mir Angst einjagt. Und gleichzeitig ist es natürlich gerade als jemand, die sich um Gleichstellung und Gleichberechtigung bemüht, absolut perfide vorverurteilt an einen Menschen heranzugehen. Das ist ja genau das, was wir als Feministinnen weit, weit von uns weisen. Also im Endeffekt ist ja unser großes Ziel, als Individuen wahrgenommen zu werden und eben nicht schon voreingenommen mit diesen ganzen Mustern. Und das natürlich selber auch auf die eigenen Söhne anzuwenden, auf Männer in meinem Leben anzuwenden, da habe ich gemerkt, das fehlt uns natürlich total. Und mir hat dann eben auch gefehlt, deswegen ist natürlich dann der Beitrag von Fikri zum Beispiel so wahnsinnig wichtig, uns mitzunehmen bei dieser Reise eines Mannes, der sich dessen bewusst ist, dass die Angst davor zum Beispiel ist, Privilegien aufzugeben. Also wie funktioniert das dann eigentlich? Und welche Erfahrungen haben bei dir dazu geführt, dass du überhaupt bereit geworden bist, das einzunehmen? Weil ich habe dann beim Schreiben gemerkt, so wie die Syntax, nach der wir Männlichkeit zusammensetzen im Moment gesellschaftlich, ist so widersprüchlich. Einerseits gibt es diese Vorverurteilungen und andererseits gibt es ja auch so eine ganz große diese, sage ich jetzt mal, rundum entschuldigende Geste immer wieder nach dem Motto, naja, so sind sie eben. Sie machen halt Dinge kaputt. Sie machen halt Dinge schmutzig. Sie sind halt ein bisschen wilder. Und dass wir uns gar nicht so richtig bewusst sind, wie wir eigentlich Männlichkeit begegnen, was es eigentlich bedeutet und so weiter, daran bin ich wirklich, also ehrlich gesagt, schier verzweifelt. Aber ich glaube, es ist eben genau der Punkt, das anzusprechen. Weil ich glaube, bei der Weiblichkeit haben wir das deswegen natürlich so gut drauf, weil Weiblichkeit natürlich immer als das andere gegolten hat und wir irgendwie im Grunde genommen daran gewöhnt sind, das in die Hand zu nehmen und zu gucken, ah, so ist das, auch mit allen Verallgemeinerungen und so weiter. Und bei der Männlichkeit ist es eben total schwammig und schwierig und oft ist es natürlich auch dann so, dieses resignierte Schulterzucken, ja, was machen wir denn jetzt so damit?
Da war ja im Grunde schon die Frage formuliert eben an Vicky. Wie kannst du das skizzieren? Wie hast du das selber sozusagen für dich reflektiert, dass du dann überhaupt in diese kritische Arbeit jetzt gehst?
Ja, das ist eine Frage, die mir natürlich öfter gestellt wird. Ich habe mittlerweile ganz viele Antworten dazu, aber eine Sache steht für mich im Vordergrund. Ich würde diese Arbeit nicht machen, wenn es nicht eine Konfrontation, eine Aussprache gegeben hätte von Freundinnen, die mich auf mein Fehlverhalten angesprochen haben. Punkt. Also ich glaube, diese Erkenntnis, ich hätte mir dir auch gewünscht, dass ich irgendwann aufgestanden wäre und gemerkt hätte, ich müsste das Patriarchat boxen, weil ich dann selber gemerkt habe, und das ist genau das, was Sheila auch total richtigerweise sagt, dass zum Beispiel Männer eben auch durch das Patriarchat betroffen sind. Dass ich mich durch diese Betroffenheit auch darin kultiviere, den Feminismus Positives abzugewinnen, darin auch eine Befreiung von Rollenbildern zum Beispiel zu sehen. Und das ist, glaube ich, auch eine Kritik an auch diesem, die Art und Weise, wie diese kritische Männlichkeit vielleicht auch immer diese Anforderung formuliert. Männer müssten sich ja sofort reflektieren. Also das, was Sheila richtigerweise auch mit dieser Widersprüchlichkeit bezeichnet. Es gibt auf der einen Seite eine Gesellschaft, die Männern in einer konservativ-bürgerlichen Mehrheit, in der wir leben, immer wieder suggeriert, es braucht natürlich den Fels in der Brandung, ihr müsst durchsetzungsstark sein, wir leben in Zeiten von antifeministischem Backlash und gleichzeitig gibt es auch eine gesellschaftliche und auch mediale Debatte darum, wie Männlichkeit sich zu verändern hat, wie viel auch Männer sich zu sensibilisieren haben. Und in dieser Gleichzeitigkeit gibt es natürlich viel Verunsicherung. Das sagt Markus Theuner zum Beispiel auch. Der sagt, es gibt immer noch in der Mitte viele Männer, die sich noch entscheiden können, feministische Antworten für die Verunsicherung zu bekommen. Und diese Anforderung, man müsste sich ja sofort reflektieren. Ich glaube, was wir auch genau brauchen, das ist genau das, was auch Sheila sagt, wir brauchen auch eine gewisse Zeit. Wir müssen Jungs und Männern auch Zeit einräumen, das zu erlernen. Das wird nicht innerhalb von 2-3 Jahren mit diversen Feuilleton-Debatten passieren. Das ist eine ständige Arbeit. Das ist eine Arbeit, die in der gleichstellungsorientierten Jungen- und Männerarbeit schon länger passiert. Aber das braucht Zeit, das braucht Vorbilder, das braucht auch eine Einbeziehung in Schulkontexte. Ich merke das immer wieder. Ich werde immer eingeladen, wenn dann die letzte Woche der kurz vor Schulferien beginnt. Und dann wollen wir über Männlichkeit sprechen in 2 Stunden, was fast quasi unmöglich ist. Mhm. Das heißt, wir brauchen auch, und das ist noch mein letzter Punkt, wir brauchen auch die Debatte zwischen individuellen Verhaltensveränderungen als auch einer Solidarität, die politische Veränderungen mit einbringen. Weil das heißt, wir können nicht darüber sprechen, dass Männer sich einfach so zu verändern haben, wenn die Gesellschaft ihnen ständig suggeriert, dass es eigentlich ja okay ist, wie sie ist. Insofern, wir brauchen quasi eine Zeitenwende gegen Antifeminismus.
Mhm. Und darf ich noch was da ergänzen?
Auf jeden
Fall. Sowas ganz, ganz selbst, ja, sowas Selbstkritisches auch als eine, die sich ja wirklich auch Feministin nennt, weil Fikri hat das so ganz schön gesagt, also dieser Fokus auf Männer jetzt zu setzen, ist ja manchmal so, dass man einfach so sagt, oh, jetzt geht's wieder um die Männer, sowas. Aber ich habe so gemerkt, also das hört sich jetzt wirklich vielleicht ein bisschen komplett esoterisch an, aber was ich inzwischen gemerkt habe, ist, es muss auch das Ziel sein, Männern einzuräumen, einen Anspruch auf Freude in ihrem Leben auch zu haben. Weil darüber haben wir überhaupt gar kein Bild, wie Männer tatsächlich auch trotzdem zu einem Leben von Selbstbestimmung kommen können, von Freude kommen können. Wir haben nur ganz viele Ideen, was sie alles nicht sein und nicht sollen. Und wenn wir uns daran erfreuen, wie ein junges Mädchen Träume hat und was weiß ich, inzwischen auch ist das toxisch, aber was ist dieses Plakat, I don't want to be a princess, I want to be a CEO oder sowas. Wir erfreuen uns daran. Jetzt stellen wir uns mal vor, ein Junge hält so ein Plakat hoch. Immer wenn ich das bei Lesungen gesagt habe, dann haben alle immer automatisch gesagt, genau, da steht dann nämlich drauf, I want to be a father, I want to be a good father. Und ich so, nee, Natürlich haben Jungs und Männer auch einen Anspruch darauf, einen großen Traum in ihrem Leben zu haben und Freude in ihrem Leben. Und wenn der Traum ist, ein guter Vater zu sein, ja, meinetwegen. Aber ich glaube, so auch gegenseitig in diese Empathie zu gehen und in diese sich gegenseitig einräumen, ein freies und freudiges Leben führen zu können. Also ich glaube, das würde so viel verändern.
Es ist bei euch beiden jetzt noch was durchgekommen, was ich spannend finde, nämlich es geht um das Thema auch der Vorbilder. Und ich finde zum einen, Sheila, dass du zum Beispiel auch vom Moral Load sprichst, also die moralische Verantwortung, die viel bei Müttern liegen würde, auch gute Söhne zu erziehen. Ne? Das ist ja so ein Teil des Ganzen. Und dann wiederum bei Fikriya Nil, finde ich, kann man im Buch Im Morgen wächst ein Birnbaum auch nochmal nachlesen, die Vaterfigur, die ja vielleicht so das erste männliche Vorbild im Leben oder überhaupt eine erste männliche Rolle im Leben von uns allen ist, so, ne? Das erste, was wir so sehen, wie Männlichkeit sein könnte. Das ist auch wichtig. Also, wie ist dieser Punkt? Generell auf Vorbilder erstmal in Familie und dann aber auch erweitert. Fikriya Nil, ich glaube, in deinen Workshops geht es ja auch viel um Vorbilder aus der Gesellschaft. Promis, Fußball, Musik, Film spielen eine Riesenrolle, ne?
Total, total. Also ich, um vielleicht auch nochmal kurz auf das zurückzukommen, was Sheila sagt, oder noch zu unterstützen. Ich glaube, das ist genau das, was Bell Hooks meint, auch wenn sie sagt, wir müssen Männern auch einräumen, empathisch zu sein, Liebe zu erlernen, also gegenseitige Liebe füreinander, auch eine sorgsame Liebe zu finden. Ich glaube, das klingt im Gegenteil gar nicht esoterisch, sondern total notwendig, auch für feministische Anliegen. Ich glaube, zu der Frage, diese Sache mit den Vorbildern ist immer so eine kritische Sache, weil ich gleichzeitig natürlich nicht in diese Versuchung kommen will, Männer wieder als Vorbilder zu installieren. Gleichzeitig merke ich aber auch, es gibt ein sehr großes Verlangen danach. Das können dann wirklich so kleinere Aktionen. Das müssen dann nicht Leute sein, die dann Millionen von Geldern spenden, sondern ich denke zum Beispiel immer an den Fußballer Kevin Schade, der jetzt in England spielt, der damals, weil sein ehemaliger Manager sich sexistisch gegenüber der Co-Trainerin von Union Berlin damals geäußert hat, ihn entlassen hat, weil er mit solchen Personen nicht zusammenarbeiten will. Und das in dieser Fußballwelt, die ja durch traditionelle Männlichkeit ja auch dominiert ist, das war schon ein großes Stück. Ich glaube, was den Vater angeht, das ist für mich einer der wichtigsten Aspekte, weil ich glaube, ich kenne wenig Männer, die keine komplex behaftete Beziehung zu ihrem Vater haben. Eine, die durch eben den Druck durch Männlichkeit auch gekennzeichnet ist. Und für mich war tatsächlich eher wichtig, wo kann ich in der Beziehung andocken, um genau das, was Sheila sagte, so Empathie, eine Zärtlichkeit, eine Verletzlichkeit unter uns zu kultivieren. Und was ich immer in meinen Lesungen immer sage, wenn mein Vater hinter diesen ganzen Dingen, die ich öffentlich spreche und sage, nicht stehen würde, dann hätte ich auch nicht die Motivation, das auch zu tun. Also ich merke schon, wie wichtig dieser Zuspruch ist, aber auch wie wichtig es ist, zu sehen, dass nicht jeder Vater einem bestimmten Schema folgt, sondern auch unsere Väter komplex behaftet sind, mal empathisch sind, verletzlich sind. Und diese Verletzlichkeit in diesen Beziehungen zu suchen, hat für mich zumindest eine sehr große Welt geöffnet, die es für mich total erlaubt, auch von meinen Verwandten und meinen Freunden eine Zärtlichkeit zu kultivieren, die es für mich, und das ist meine Erfahrung aus den Workshops, total braucht, weil genau diese Beziehung eben einen ersten nachhaltigen emotionalen Schritt bedeuten, hinzu nicht, wir haben uns fertig reflektiert, sondern hinzu, ey, ich glaube, ich finde darin was mich stützt in diesen feministischen Auseinandersetzungen mit Männlichkeit. Weil Zärtlichkeit und Verletzlichkeit ist eine unbedingte feministische Sache. Und wenn wir sie zwischen unseren Vaterfiguren auch finden, wie schön ist das? Und wie wichtig ist dann auch dieses Denken darüber, hey, Männlichkeit ist etwas, was konstruiert ist, was wandelbar ist und was mir vielleicht auch irgendwie in der Beziehung zu meinem Vater geschadet hat. Und wenn wir das aufheben, das kann ein erster Schritt sein, um diese feministischen Antworten auf Unsicherheiten eben auch zu kultivieren.
Ah, die Gedanken müssen in die Welt. Weil ich würde noch mehr Heldenfiguren von dir hören und beschrieben bekommen, weil das fehlt total. Und wie du sagst, das ist ein so großer Bedarf da. Und das ist ja auch ein großes Argument immer in der feministischen Debatte, dass es die Repräsentierung gibt und dass man sich wiederfindet in Figuren. You cannot be what you can't see. Und das gilt natürlich eben für Männer heute so, so sehr, dass sie diese Vorbilder brauchen. Und ich suche ganz fürchterlich danach für meine Söhne. Jetzt ist ja bei mir auch so, dass ich bin jetzt irgendwie halb Iranerin. ich werde auch immer irgendwie einsortiert und unter diese Frage, woher kommst du eigentlich und so weiter. Aber meine beiden Söhne sind jetzt zum Beispiel blond und sehr, sehr hellhäutig. Und ich merke natürlich, wenn sie wirklich dieses mit dieser Repräsentierung ernst meinen, ja, zum Beispiel ist das für sie natürlich so ein bisschen schwierig, sich da gerade jetzt zu orientieren. Mhm. Und ich glaube aber auch für den weißen, blonden Mann braucht es diese guten Vorbilder und braucht es das, wo er sich orientiert, weil Fikri hat ja auch schon gesagt, es gibt da eine breite Masse an Männern, die sich sozusagen gerade, und das davon bin ich wirklich fest überzeugt, die wirklich ohne Orientierung an dieser Stelle gerade sind und im Grunde genommen ja auch verstehen, dass sich da etwas ändern muss und sie sich auch ändern müssen. Mhm. Und da braucht es natürlich dann eben diese ganzen Bilder. Und ich habe ja in meinem Buch zum Beispiel den Vater des meiner Söhne gar nicht drin, weil ich habe immer wieder...
Ja, es ist wirklich wie so eine Leerstelle. Darauf wollte ich dich auch ansprechen. Aber es ist ja auch dein Selbst, also im Grunde, du reflektierst ja mit dir selbst deine Rolle. Wäre ja vielleicht auch komisch, ihn dann noch zusätzlich zu reflektieren. Eigentlich müsste er sein eigenes Buch schreiben, ehrlicherweise.
Korrekt, ganz genau. Ich habe dann einfach so für mich auch festgestellt, immer wenn ich angesetzt habe, habe ich mir auch so gedacht, oh, welcher Mann hört sich das denn jetzt an, was ich irgendwie so an Tipps abzugeben habe. Und dann habe ich so gemerkt, das ist halt auch wirklich eine Arbeit, die ich gar nicht übernehmen möchte an dieser Stelle. Und das Einzige, was mir an der Stelle immer wieder einfällt, ist, meine Mutter erzählt immer von meinem Vater, der ja wirklich auch ein selbsterklärter auch Feminist ist, dass sie sich in ihn verliebt hat, weil er konnte sich einen Knopf selber annähen. Und davon war sie eben so begeistert, dass sie gesagt hat, unglaublich, also die Männer meiner Generation können noch nicht mal das, also sie können sich nicht um sich selber kümmern. Und das ist natürlich toll und wunderbar. Und ich glaube fast, da bleiben wir manchmal in den Ansprüchen auch stehen. Aber wenn wir uns dann eben überlegen, was es wirklich braucht, geht es natürlich jetzt nicht darum, dass nur gelernt wird, was ich selber brauche, sondern auch, was die anderen brauchen. Und ich glaube, das gilt aber jetzt auch wiederum nicht dann nur noch für Männer, sondern wir neigen ja auch so ein bisschen dazu, dieses Thema Fürsorge zum Beispiel sehr, sehr negativ behaften, als etwas, was nachteilig für eine Person ist. Und ich glaube, das auch wieder so ins Zentrum zu rücken, auch von Erziehung, so wie du gesagt hast, sowas wie Zärtlichkeit, Verletzlichkeit und Fürsorge, ja, ins Zentrum zu rücken, wie wichtig sie sind und wie schön es auch ist, das auszuleben.
Also Fürsorge, Zärtlichkeit, auch wirklich dieses Wort Empathie haben wir schon gehört als so Möglichkeiten, weil das wäre jetzt auch hinten raus natürlich meine Frage, was können wir tun, wie können wir den Diskurs verändern? Aber eine Sache finde ich noch spannend, würde ich noch gerne drauf eingehen, weil Sheila, du ja auch deine Söhne mal optisch beschrieben hast. Ist es nicht so, dass aktuell im Gewaltdiskurs, so will ich ihn nennen, trifft die Kritik vor allem bestimmte Männergruppen härter? Also muslimisch oder migrantisch gelesene Männer stehen eher unter einer Form von Generalverdacht, die werden dann eher als kleine Paschas tituliert und so weiter. Und wenn wir jetzt aber gleichzeitig auf diesen großen Vergewaltigungsprozess in Frankreich schauen, wo 50 französische Männer wirklich aus allen Gesellschaftsbereichen auf der Anklagebank sitzen, weil sie eben die betäubte Gisèle Pelicot vergewaltigt haben sollen. Das zeigt ja, sexualisierte Gewalt passiert im Grunde überall und eigentlich sollten sich alle sehr deutlich dazu positionieren.
Ja, absolut. Also ich meine, die ganze MeToo-Debatte war natürlich auch ein bisschen anders gelagert, ne? Also Harvey Weinstein war eigentlich sozusagen tatsächlich der Ausdruck des weißen Mannes mit Macht, der diese Macht dann eben auch ausgenutzt hat, auch sexuell ausgenutzt hat. Und natürlich muss man das insgesamt ansprechen. Mir ist nur wirklich an der Stelle wichtig. Also mir ist total bewusst, und dass natürlich bestimmte Gesellschaftsgruppen da besonders vielleicht unter einen Generalverdacht gestellt werden. Und das ist nicht richtig. Nur, ich glaube, was trotzdem ganz wichtig ist, ist, wenn es um das Thema Gewalt geht und Gleichberechtigung geht, dürfen wir nicht immer wieder auch in diese Gefahr laufen, das dann zu relativieren um anderer Dinge willen. Weil gerade beim Thema Gewalt kann es doch nur eine einzige Seite geben, auf der wir stehen. Und da gibt es gar keine Tolerierung davon. Natürlich hat jeder Mensch eine Geschichte und es gibt einen Grund, warum vielleicht jemand gewalttätig ist, weil er eigene Gewalterfahrung hat. Und das versuche ich ja auch in meinem Buch zu verstehen und zu erörtern und nachzuhorchen, was Soziologen, Sozialarbeiter und so weiter auch dazu zu sagen haben. Und gleichzeitig muss es natürlich man hat ja manchmal Sorge, wenn man bestimmte Begriffe inzwischen benutzt. Aber ich sage es jetzt mal, ohne jetzt in irgendeine Richtung geschoben zu werden. Aber beim Thema Gewalt gegen Frauen braucht es wirklich dieses absolute Null-Toleranz. weil das ist für mich der Ausdruck von einem Mindset, der ja weit darüber hinausgeht, dass es nur Gewalt gegen Frauen. Es geht darum, dass diese Gewalt gegen Frauen ausdrückt, es gibt Menschen, die minderwertiger sind als ich. Es gibt Menschen, die ich einfach so durch meine Kraft, durch meine Gewalt gefügig machen kann, die ich unterdrücken kann. Und das ist ja ein Ausdruck eines Selbstverständnisses und Verständnisses von anderen, dass das Zusammenleben dann sowieso sehr, sehr schwierig macht.
Fikriane, willst du dazu auch?
Ja, ich kann dem im Prinzip nur zustimmen. Ich bin bei einigen Begriffen, vielleicht würde ich andere Begriffe wählen, aber ich glaube, ich grundsätzlich sind wir da total einer Meinung. Ich beschäftige mich vor allem auch mit dieser Konstruktion und auch eben Dekonstruktion eben von migrantisch markierten Männlichkeiten. Und ich finde auch, diejenigen, die ständig da auch darüber sprechen wollen, dass zum Beispiel dieses Phänomen der toxischen Männlichkeit abgeladen wird, woanders verortet wird, die haben im Prinzip auch gar nicht die Sensibilisierung, die Abschaffung, den Kampf gegen Femizide im Blick, sondern eben um das Festhalten an rassistischen Ideen. Ich finde auch, wir müssen vor allem auf der Seite der Opfer stehen. Wir müssen aber gleichzeitig natürlich, und das glaube ich dann wiederum eine andere Debatte, die rassistischen Diskurse um Gewaltaffinität bei Männern deutlich machen. Also da geht es natürlich auch um die Frage, wie nehmen sich dann in dieser Debatte, das wird ja auch, also der Begriff der toxischen Männlichkeit wird ja auch von rechts vereinnahmt oder auch antifeministisch vereinnahmt, welche Männer nehmen sich dann da so ein bisschen selber aus der Verantwortung, welches Selbstbild wird dadurch auch generiert? Also gerade passiert das Oktoberfest, da wird immer wieder irgendwie drüber gesprochen, aber da passiert extrem viel sexualisierte Gewalt. Und gleichzeitig ist natürlich auch bei den Silvesternächten extrem viel Gewalt passiert. Und da gibt es keine Diskussionen. Aber ich würde schon auch dafür plädieren, dass man eben, gerade wenn wir über feministische Debatten sprechen, nicht im Kontext von Gewalt, aber der Auseinandersetzung mit Männlichkeit, der intersektionalen Auseinandersetzung mit Männlichkeit, natürlich Betroffenheiten, soziale Ungleichheiten zum Thema machen. Paul Scheibelhofer sagt zum Beispiel immer, Männlichkeit ist immer Ausdruck sozialer und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen. Sie wird verändert und wird aber auch manifestiert und darin partizipiert. Insofern, ich glaube, gerade wenn wir jetzt über Gewalt gegen Frauen sprechen, wir müssen, was Christina Klemm als sogenannte emotionale Gewohnheit der Verachtung von Frauen spricht, da müssen wir wegkommen. Und das betrifft alle, weil diese Mehr von zum Beispiel migrantische Männer kämen aus patriarchal geprägten Gesellschaften. Was soll das denn bedeuten? Wir sind in Deutschland genauso patriarchal geprägt. Ja. Also wir müssen auch ein bisschen diese Debatten komplexer führen, aber da unterkomplexer führen, wo sie eben die Solidarität mit Opfern bedarfen. Und da gibt es kein Wenn und Aber. Und auch keine, da darf es auch keine Täter-Opfer-Umkehr geben. Das sehen wir bei Luke Mockridge zum Beispiel, auch bei Jerome Boateng. Wir müssen uns vergegenwärtigen, es braucht endlich eben eine Zeitenwende gegen Femizide und Antifeminismus. Ich kann das nicht oft genug wiederholen.
Genau, und ich möchte.
Ja, wenn man da auf den Iran blickt, Chandi, das machst du ja auch immer ganz oft nur so als Ergänzung. Wenn wir von patriarchal geprägten Gesellschaften sprechen, was anderes als Islamische Republik im Iran ist, eben das. Und da ist es tatsächlich gelungen, was hier noch nie gelungen ist, nämlich dass die Männer den Frauen zur Seite getreten sind und diese Revolution gemeinsam entstanden ist unter einem Slogan Frau, Leben, Freiheit. Und ich meine, dann kann man ja auch vielleicht mal tatsächlich die Umkehrfrage stellen und sagen, warum ist das zum Beispiel in Deutschland nicht möglich?
Ich glaube, ihr habt es auch am Anfang betont. Ich glaube, wenn man auch noch mal mehr betont und darauf eingeht, dass eben Opfer von männlicher Gewalt eben auch Männer sind und auch wirklich bei Gewaltdelikten sieht man das ja ganz genau. Ich glaube, wenn man das noch mal mehr nach vorne schiebt, was ihr beide ja tut, und es geht ja eben darum, dann alle zu schützen davor. Und da jetzt noch mal bei euch beiden klingt ja noch mal durch dieses Sprechen, Gestalten neuer Männlichkeiten. Wie können wir da was für die Zukunft verändern? Also könnte eben durch dieses Gestalten neuer Männlichkeit eben auch Gewalt eingedämmt werden, sei es physische Gewalt, psychische oder sexualisierte Gewalt. Also weil wir reden jetzt, das ist eine Form von, lasst uns das reflektieren, was bringt das Reden? Also kommen wir immer so einen Schritt voran, wie ist da eure Wahrnehmung?
Erstmal ist das Reden, glaube ich, auch so ein bisschen für uns alle heilsam, weil es natürlich erstmal uns alle so ein bisschen versammelt unter diesem wir sind ja nicht alleine, die wir uns diese Gedanken machen. Das tut erstmal total gut, glaube ich. Und trotzdem darf es nicht so ein Preaching to the Choir-mäßige werden, dass man dann im Grunde genommen in seiner eigenen Suppe die ganze Zeit nur da bleibt. Deswegen, dass du zum Beispiel jetzt wirklich an Schulen gehst und so weiter, das sind natürlich so diese Dinge, die es braucht, weil diese Arbeit ist im Grunde genommen ja die Arbeit, die es auch beim Thema Frauenförderung, Empowerment und so weiter gab. Natürlich die großen gesellschaftlichen Debatten, die großen Fragen, dann auf der rechtlichen, gesetzlichen Ebene, aber dann natürlich die vielen, vielen kleinen Begegnungen, Projekte, Grassroots, die das dann natürlich irgendwie so zusammentragen. Und da wünsche ich mir das so sehr, weil ehrlich gesagt, also meine beiden Söhne, die sind ja jetzt inzwischen 10 und 12 und treten jetzt auch so ein bisschen in dieses Alter ein, wo sie sehr, sehr viel natürlich auch im digitalen Space unterwegs sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da fehlt mir auch als Mutter oft so die Orientierung im Sinne von, wie kann ich das jetzt eigentlich gut begleiten? Wie kann ich das eigentlich jetzt richtig gut steuern für sie? Weil ich sehe natürlich, da gibt es sozusagen das Spektrum von Andrew Tate, aber dann eben diese ganzen Fußballer. Und das eine ist ganz schrecklich und das andere ist so für mich, ja, so nichtssagend im Grunde genommen. Und wo können Jungs eigentlich heute dann auch tatsächlich diese Orientierung finden? Und wie können sie das für sich navigieren? Und ich glaube, da ist natürlich noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Also als ich zum Beispiel angefangen habe zu schreiben, gab es wirklich wenige Bücher, die sich jetzt speziell an Jungs richten zu diesem Thema. Und das hat sich ja zum Beispiel in den letzten 2 Jahren total verändert. Ich weiß alleine von 3, 4 Büchern, die nächstes Jahr dazu rauskommen. Und das ist natürlich total toll, dass wir uns da auf den Weg gemacht haben.
Dem kann ich nur zustimmen. Ich glaube, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, wenn es gerade darum geht, neue Männlichkeiten zu fordern, auch wenn ich natürlich weiß, was es meint. Ich glaube, es würde schon reichen, wenn wir Männer uns einfach mal in den Spiegel schauen und merken, dass wir selber was verändern müssen. Also eine Männlichkeit, die sich in den Spiegel schaut und dann merkt, dass es einfach auch nicht mehr weitergeht. Was es für mich natürlich auch braucht, ist, gerade wenn wir über Gewalt gegen Frauen sprechen, ist das, das klang ja auch in diesen Feuilleton-Beiträgen bei Zeit an, dass wir diese Wut, die gerade natürlich auch berechtigterweise auch in Richtung Männer gerichtet wird, auch zum Anlass nehmen, damit uns auseinanderzusetzen. Also ich glaube, wir müssen einen Schritt vorangehen und sagen, bevor wir über das große Ganze sprechen müssen, müssen wir Männer uns einfach mal hinsetzen und lesen, anerkennen und eben nicht in so antifeministische Reflexe zu geraten, sagen, also was ist denn mit toxischer Weiblichkeit etc. Also das, was Sheila auch sagte, diese Männergewalt auch mal zum Thema zu machen. Was ich aber schon finde, ist, dass wir darüber sprechen müssen, wie können wir in unserer pädagogischen, in unserer Alltagspraxis diese Neigung zu Gewalt oder diese Gewaltaffinität, mit der Männlichkeit auch sozialisiert ist, wie können wir die spezifisch angehen, wie können wir sie verändern, wie können wir auch unterschiedliche Angebote für Männlichkeiten machen. Es gibt ja diesen Begriff der sogenannten, was du auch sagtest, Sheila, Caring Masculinity, eine sorgende Männlichkeit, die sich eben weg von Konkurrenz bewegt, sondern mehr zu Fürsorglichkeit und Gemeinschaftlichkeit. Dazu braucht es natürlich Vorbilder, aber da braucht es auch, und das ist, das will ich zum Schluss gerne sagen, wir müssen auch Debatten darüber führen, dass wir Gender-Marketing zum Beispiel abschaffen. Es gibt Länder wie Spanien oder Großbritannien, die diese Dinge schon anders denken. Und Sascha Werner und Almut Schneung sagen, diese Ungerechtigkeiten von morgen fangen schon im Kinderzimmer an. Das heißt, wir müssen mutiger sein, auch da diese Bilder von dem starken Marlboro-Mann und der, ich möchte zum Beispiel Friseurin werden, Mädchen, die müssen wir abschaffen, weil genau die so viele Dinge schon in Gang bringen, die uns eingrenzen, die auch Jungs eingrenzen, weil sie dann denken, sie müssen Astronauten und keine Ahnung was, Bauingenieure werden. Dabei könnten sie sicher auch sehr gute PflegerInnen werden und sehr gute Friseure werden. Also auch das ist eine Sache, die wir mutiger angehen müssen und wo natürlich auch ein Koalitionsvertrag nicht mutig genug ist, aber wir müssen eben, und das meinte ich auch zuletzt, die Männer nicht nur zur Reflexion der Männlichkeit zu bringen, sondern auch dahin bringen, dass eine politische Intervention, also Solidarität auch heißt, politisch zu intervenieren, also dass zum Beispiel sich einzusetzen für das Gewalthilfegesetz, das von vielen feministischen Initiativen gefördert wird und natürlich auch Paragraf 218. Wir reden da seit Jahren darüber, aber da fängt es an, da fängt Solidarität an und da fängt auch an, dass wir an den Punkt kommen müssen, wo natürlich auch Mädchen als auch Frauen Männern auch in diese Sache vertrauen können. They still have work to do. Und es ist wichtig, dass Männer nicht denken, sie könnten jetzt sofort in diesen Raum platzen und Vertrauen einfordern. Das muss verdient werden, genauso wie dieses Allyship.
Also im Grunde braucht es beides. Es braucht das Kinderzimmer, das richtig gestaltet wird, und es braucht aber auch die Politik, die mitzieht und die Strukturen verändert. Beides ist wichtig. Sheila Bejad und Vikri Anil-Altıntaş, danke für den Besuch in Eine Stunde Liebe, und ich verlinke auch Infos zu euch beiden in den Shownotes. Danke.
Dankeschön.
Vielen Dank. Danke.
Willkommen zum Liebestagebuch, und viele von euch lieben ja wirklich diese ungefilterten Geschichten übers Daten, über Sex, das Liebesleben an sich. Also jede Woche erzählt ja wirklich eine Person, was sie gerade in Sachen Liebe und Sex so bewegt. Und einer, der da immer sehr gerne zuhört und sich bei uns gemeldet hat, ist Eine Stunde Liebe Hörer Pierre.
Das hatte ich manchmal in Podcast-Folgen, dass dann jemand anders von seinen Erfahrungen erzählt hat und meine so, das ist es. Das ist genau das, was ich fühle oder was ich denke. Es hat mir sehr geholfen, es hat mir sehr viel gegeben, und ich finde, das kann ich genauso auch der Welt zurückgeben.
So, und in dem Sinne erzählt Pierre ab jetzt auch selbst im Liebestagebuch. Er ist 29, hat seine Jugendliebe aus der Schulzeit geheiratet, und Pierre sagt jetzt, wie es dazu überhaupt kam und wie er sich damit heute fühlt.
Ich war 15, das war die 9. Klasse im Gymnasium, da ist ein neues Mädchen in die Klasse gekommen, und mein erster Gedankengang war, wo sie reinkam, ja, mit der könnte man was anfangen. Und wir haben uns dann ganz gut verstanden, man trifft sich, und ja, daraus ist dann auch nach einem Jahr eine richtige Beziehung geworden. Oh, und es war dieses Hollywood-Ideal, würde ich sagen. Das, was wir aus den Filmen kennen. Zwei junge Menschen lernen sich im Teenie-Alter kennen und bleiben zusammen, heiraten irgendwann, und dann geht's weiter mit Haus, Kinder. So. Und es war von Anfang an so, dass ich mich sehr viel um meine damals noch Freundin gekümmert habe. Also sie hatte Schwierigkeiten in der Schule, weil Deutsch war ja jetzt nicht ihre Muttersprache. Sie hatte auch ein sehr schwieriges Elternhaus aus meinen Augen. Sie haben sie wirklich gar nicht supportet. Und es war, jetzt in der Retro-Perspektive gesprochen, ein sehr großes Abhängigkeitsverhältnis. Also ich habe unser Leben gestaltet, ich habe die Orga gemacht, und sie hat ihren Lebenssinn einfach nur darin gefunden, mich zu supporten als die klassische 50s-Ehefrau. So, also zu Hause sein, kochen, Haushalt, das war so in ihre Topic, und ich bin der Mann, der effektiv das Geld nach Hause bringt. Unsere Beziehung ging sehr lang, also wir waren insgesamt 10 Jahre zusammen. Im Jahr 7, wir waren beide 24, sie sehr traditionell in ihren Werten. Natürlich ist das Thema Hochzeit hochgekommen, und natürlich war da so der Gedankengang, hey, wir sind jetzt schon so lang zusammen, willst du nicht mal? Und sie hatte auch schon von fast Anfang an immer gesagt, naja, spätestens mit 25 will ich Kinder haben und so. Also da war schon ein Plan dahinter. Also sie hat mir so ein bisschen die Pistole auf den Brust gesetzt und gesagt, es wäre Zeit zu heiraten, worauf wartest du denn eigentlich noch? Es gab auch mehrere Momente, wo wir halt super romantische Erlebnisse hatten und in dieser Sekunde wirklich sie mich angestarrt hat und drauf gewartet hat, dass ich jetzt genau einen Antrag mache. Und du kannst dir die Enttäuschung vorstellen, dass ich es nicht gemacht habe. Es war so, ich habe jetzt die Wahl zwischen, diese Beziehung endet jetzt hier, oder ich mache das jetzt. Wo wir vor dem Traualtar standen, da war in meinem Kopf immer noch ein Zweifel. Ein Moment, der sagt, auch wenn dieser Moment wie perfekt zugeschneidert wirkt, ich stehe da an dem Altar und habe Zweifel. Dass ich halt wirklich Ja gesagt habe mit einem Zweifel im Kopf und im Bauch. Und es sollte sich auch herausstellen, dass dieser Zweifel sehr berechtigt da ist und dass er zu diesem Zeitpunkt zwar noch klein und aushaltbar war, aber sich sehr schnell entfachen würde als was sehr Großes, was klar war, diese Hollywood-Partnerschaft, die zwei Teenies, die hier sich in jungen Jahren gefunden haben, die schon seit Ewigkeiten zusammen sind und heiraten werden und ein glückliches Leben bis an ihr Lebensende führen, so wie jeder Hollywood-Film es uns erzählt. Das ist nicht das Leben, was ich möchte. Das ist nicht die Partnerschaft, die ich möchte. Also ich hatte überhaupt gar keine Ahnung von so vielen Dingen, von mir selber, von dem, was ich wollte, was ich schön finde. Es gab auch gar nicht den Raum für mich, das herauszufinden. Was mag ich denn sexuell? Ich habe mich komplett gar nicht gekannt. Ich habe mich mit meinem eigenen Körper nicht so richtig auseinandergesetzt. Auch gar kein anderes Beziehungskonzept wie, die monogame Beziehung und Ehe, es gibt gar keine andere Form von Liebe. Ich hatte so gar keine Ahnung eigentlich, was ich möchte. Und das sollte ich erst herausfinden.
Im nächsten Liebestagebuch hören wir, wie es mit dieser jungen Ehe weitergegangen ist und wie Pierre entdeckt hat, was er wirklich will, jetzt sexuell gesehen, aber auch was die Beziehungsform angeht. Eine Stunde Liebe geht zu Ende. Ich bin Shanley Anwar. Danke wie immer fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.